Profil Podcast.
Willkommen beim Profil History Podcast. Mein Name ist Stefan Wabel aus der Profil Online Redaktion. Meine Kollegin Christa Zöchling aus der Profil Innenpolitik Redaktion wird in unserem neuen Podcast mit Gästen und Experten über spannende Themen der österreichischen Geschichte und ihre Bedeutung für unsere Zeit sprechen. Zwanghaft Deutsch. 100 Jahre Volksabstimmung in Kärnten. Das ist der erste Teil unseres neuen Podcasts. Dafür hat Christa Zöchling mit dem britischen Historiker Robert Knight gesprochen, der vor kurzem ein Buch zum Thema veröffentlicht hat mit dem Titel Politik der Assimilation – Österreich und die Kärntner Slowenen nach der NS-Herrschaft.
Ich begrüße Sie zum Profil History Podcast. Wir haben heute eine Premiere. Es ist das erste Mal, dass er stattfindet. Und er wird sich auch in der Zukunft in regelmäßigen Abständen mit aktuellen, aber auch historischen Problemen und meistens mit der Reflexion der Geschichte auf unsere Gegenwart beschäftigen. Ich darf zu meiner großen Freude heute den Historiker Robert Knight begrüßen, ein britischer Historiker, der in Österreich nicht ganz unbekannt ist. Er hat vor zwei Jahrzehnten oder mittlerweile vor drei Jahrzehnten ein Buch veröffentlicht, das sehr große Wellen geschlagen hat, und es hatte damals schon mit Österreichs Umgang mit seiner Vergangenheit zu tun. Es hieß, ich bin dafür, die Sache in die Länge zu ziehen, und das Ganze ist ein Zitat aus einem Ministerratsprotokoll, ausgesprochen vom damaligen Innenminister Oskar Helmer, der wie fast alle anderen in der Regierung der Meinung war, dass man die Restitutionsforderungen der vertriebenen und ermordeten Juden möglichst auf die lange Bank schieben sollte, damit man Häuser, Villen, Kunstgegenstände, Fabriken und andere Vermögen nicht zurückgeben muss. Robert Knight war dann auch in den 2000er Jahren Mitglied der Österreichischen Historikerkommission, und jetzt hat er ein Buch veröffentlicht, wo es um die Geschichte Kärntens geht und trägt den Titel Politik der Assimilation. Es geht um Österreichs Umgang mit den Kärntner Slowenen nach der NS-Herrschaft. Wir haben auch heute einen aktuellen Anlass für dieses Thema. Am Samstag werden in Kärnten die Feiern stattfinden, natürlich Corona-bedingt sehr eingeschränkt. Die Feiern zum Jubiläum der Kärntner Volksabstimmung im Jahr 1920. Jetzt wissen wir, dass diese Feiern in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten, muss man sagen, eigentlich immer unter dem Titel standen, sind wir froh, dass Kärnten deutsch geblieben ist, also dass Kärnten bei uns geblieben ist und dass die Mehrheit der Bevölkerung, die damals abstimmungsberechtigt war, dass die für den Verbleib Kärntens bei Österreich gestimmt hat und nicht dafür, dass es zum Königreich Jugoslawien kommt. Jetzt muss man dazu sagen, die Mehrheit derer, die da abgestimmt haben, waren Kärntner Slowenen, weil sie Abstimmungsgebiet war Südkärnten, und da haben von den Kärntner Slowenen die meisten gelebt. Aber man hat das bei diesen Feiern eigentlich jahrzehntelang oder man kann sagen ein Jahrhundert lang nicht wahrhaben wollen. Und jetzt möchte ich den Robert fragen, sollte man diese Feiern nicht einfach abschaffen?
Das kam einmal der Vorschlag, und zwar von dem damaligen SPÖ-Landeshauptmann Hans Piesch im Februar 1947. Und das ist fast einmalig in der Nachkriegsgeschichte Kärntens, dass ein führender Kärntner Politiker der Meinung ist, dass die Feierlichkeiten, sagen, für die slowenische Bevölkerung eine Wunde offenlegen, und man sollte deshalb vielleicht, das war ein Vorschlag, die Feierlichkeiten Einstellung. Das war also zwei Jahre nach Kriegsende. Daraus ist nichts geworden, und ja, mit der Zeit, würde ich sagen, in den 50er Jahren sind diese Feierlichkeiten immer militanter, deutschnationaler und auch militaristischer geworden. gleichzeitig, sozusagen nebenbei, wurde die Volksabstimmung natürlich auch als Akte der demokratischen Selbstbestimmung befeiert. Aber das Schlüsselwort war, glaube ich, oder die von deutscher Nationalseite immer betont wurde, dass die Volksabstimmung erkämpft wurde oder manchmal heißt es erzwungen wurde. Mhm. Das heißt, man wollte die Kämpfe, die von 1918 bis 19 auch sozusagen als Sieg feiern und die Verbindung mit der demokratischen Entscheidung als unauflösbar darstellen. Also und mehr geht es auch zum Teil in dem Buch um diese Sichtweise, wo nach 1945 die Wehrmachtsgeneration zum Teil bei diesen Feierlichkeiten eine Art verspätete Legitimation oder sagen wir
Triumph
oder zumindest, also dass man angesehen hat, zum Beispiel in Bezug auf den Ersten Weltkrieg hat ein britischer Historiker von solchen Nachkriegskämpfen, nicht nur in Kärnten, von dem Bedürfnis, Sieg in der Niederlage zu finden. Und das waren für viele, sagen wir, paramilitaristischen Gruppierungen und enttäuschten, eigentlich gedemütigten Soldaten, glaube ich, ein Grund für zum Feiern.
Ich habe mich ja öfter auch, also aus aktuellem Anlass natürlich, als Journalistin macht man das, es gab ja immer wieder die Ortstafelkonflikte, die Weigerung des Kärntner Landeshauptmanns Jörg Haider, zweisprachige Ortstafel aufzustellen, und 30 Jahre vorher gab es den Ortstafelsturm. Das heißt, der Kampf um die slowenische Sprache ist jedem Österreicher irgendwie präsent. Und viele, die in Wien leben, sagen, man versteht das eigentlich nicht, was da in Kärnten los ist. Kärnten wirkt so wie eine andere Welt, wie ein anderer Planet. Wenn man weiß, dass die Kärntner Slowenen im Jahr 1939 oder eigentlich schon 38, die in Kärnten gelebt haben, wenn sie in die Schule gekommen sind, das Slowenische war von einem Tag auf den anderen verboten. Sie haben in der Schule nur noch Deutsch lernen können und auch nur noch Deutsch sprechen dürfen. Man hat auch in den Familien, zwar im engsten Familienkreis natürlich Slowenisch gesprochen, aber auf der Straße schon nicht mehr, weil man schief angeschaut worden ist. Und in der Nazizeit wurden dann ja auch die Kärntner Slowenen massenhaft ausgesiedelt, beziehungsweise zur Zwangsarbeit verpflichtet, also zum Arbeitsdienst im sogenannten Deutschen Reich verpflichtet. Es wurden ihnen die Höfe weggenommen. Und dann hat man 1945 die Befreiung. Und man denkt sich, oder man denkt sich rückblickend heute, man müsste doch jetzt eigentlich vieles wieder gut machen an diesen Menschen, die Opfer des Nationalsozialismus geworden sind. Aber es war nicht so. Du schreibst von der Schulpolitik in den ersten Nachkriegsjahren. Kärnten stand unter alliierter Besatzung und die Alliierten waren in diesem Fall die Briten, die britische Besatzungsmacht. Und es war so, dass in Südkärnten das Schulsystem automatisch zweisprachig war. Das heißt, jedes Kind, das in die Volksschule ging, hat den Unterricht teilweise in Deutsch, teilweise in slowenischer Sprache erfahren. Die Lehrer mussten beide Sprachen können. Und wenn dieses Schulsystem weiter existiert hätte, dann wäre ein Teil Kärntens auf eine ganz natürliche Art und Weise zweisprachig aufgewachsen. Das Slowenisch wäre eine Selbstverständlichkeit gewesen. Warum ist das nicht passiert? Was ist da geschehen?
Ja, das ist natürlich eine lange Geschichte. Aber zuerst muss man sagen, dass diese Schulverordnung eigentlich eine sehr radikale Initiative war, die von dem damaligen slowenischen Landesrat Jožko Tišler durch die Landesregierung durchgebracht wurde. Es war eigentlich eine einmalige Maßnahme, die auch mit der Vergangenheit brechen sollte. Und vor allem basiert sie auf der Grundannahme, dass Slowenisch und Deutsch nicht paritätisch in der Schule unterrichtet werden sollten. Das war auch symbolisch eine große Innovation und auch für viele Leute, glaube ich, ein großer Affront eigentlich.
Ein Affront,
in dem man die als minderwertige Sprache und Kultur mit dem Deutschen gleichgesetzt hat.
Das heißt, der Geist aus der Nazizeit, der das Slowenische und die Sprache selbst als minderwertig und verächtlich gesehen hat, lag sehr tief.
Das sieht man auch in den ersten Berichten der Nachkriegszeit. Und das Schlimme dabei ist, dass es auch von einem Teil der slowenisch sprechenden Bevölkerung verinnerlicht wurde in diesem Prozess der Überassimilierung. Das heißt, und natürlich auch bei der Jugend, die schließlich 7 Jahre lang NS-Propaganda gehört hat, dass das Deutsche überlegen und so die Sprache der Herrenrasse ist und so weiter. Das heißt, es gab vom Anfang an Widerstand gegen diesen Vorschlag, also diese Initiative, kam sicherlich aus den Dörfern, aus den mächtigeren Figuren im Dorf, sogenannten Dorfgrößen, und vor allem von den kleinen Städten, Völkermarkt, Verlach, Arnoldstein zum Beispiel, und auch von Klagenfurt und Villach, obwohl diese Städte eigentlich nicht von der Maßnahme betroffen waren.
Vielleicht eine dumme Frage, aber warum hat die britische Besatzungsmacht dazu gesehen? Ich meine, sie hatten die Kontrolle und quasi die Oberaufsicht. Und wieso haben Sie zugesehen, wie sich da so Deutschnationale zusammenrotten, um dieses Schulsystem wieder irgendwie wegzukriegen?
Naja, ich glaube, man muss zuerst sagen, dass das britische Interesse an der Frage war gering. Sie sind gekommen in ihre Zone ohne irgendwelche besonderen Vorbereitungen, auch ohne großes Interesse an der Minderheit. Und dann haben sie gewartet, bis Vorschläge gekommen sind. Da kam dieser Vorschlag, diese Initiative von dem Landesrat Tischler. Das haben sie dann gut geheißen. Aber später hat man dann behauptet, auf Kärntner, Deutsch-Kärntner Seite, dass diese Schule von den Briten aufgezwungen worden wäre. Bei weitem nicht der Fall. Die britische Besatzung haben da zugesehen, sie haben registriert, dass es einige Widerstände gab. In der ersten Phase, sagen wir, dass im ersten Nachkriegsjahr, haben sich etwas unternommen gegen ausgesprochenen Nazi-Widerstand gegen die Schulmaßnahme, die es auch gab. Aber ich habe in meinem Buch nur zwei Offiziere oder Beamte der Militärregierung, so mittlere Beamten, die etwas sagen, für die Schule sich eingesetzt haben. Der eine hieß Carling und der andere, der noch mehr gemacht war, Gerald Sharp. die haben versucht, etwas zu unternehmen. Der Sharp hat insbesondere, hat sich immer mehr so auch in die Landespolitik eingemischt, zu einer Zeit, wo die britische Besatzungsmacht eigentlich alles abbauen oder viel abbauen wollte. Das war eigentlich die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Und er hat auch Verhandlungen oder Gespräche mit slowenischen Führern und auch mit Kärntner Politikern geführt. Ist ziemlich zwischen den Stühlen gefallen. Also jedenfalls ist er immer mehr kritisiert worden von Kärntner politischer Seite. Und zum Schluss, Ende 1947, hatte die Verantwortung für die Medienpolitik der Briten in Kärnten. Er hat dann eine slowenischsprachige Zeitung herausgegeben, Koroška Kronika. Ende 1947 hat er dann ein Album, Koroška-Album, herausgebracht, so ein Bildalbum für den Weihnachtsmarkt, aber auf Slowenisch mit Bildern. Und das war sagen der letzte, wie sagen wir das, also sagen der, für seine Vorgesetzte war das sein letzter Dienst.
Also danach ist er zurück.
Verstoß. Und da ist ein Verstoß gegen seine letzte Einmischung. Das war ein Schritt zu viel, da ist er entlassen worden Ende 1947.
Wer waren denn die treibenden Kräfte, die angefangen haben, quasi zu hetzen gegen dieses zweisprachige, obligatorische Schulsystem und die sich öffentlich Gehör verschaffen konnten?
Ja, man kann natürlich für die spätere Zeit kann man bekannte Organisationen identifizieren. Kärntner Heimatdienst, Schulverein Südmark. Das hat eigentlich viel früher angefangen. Es gab offensichtlich Netzwerke, es gab Beschwerden. Inwieweit das politisch koordiniert wurde, kann man eigentlich nur vermuten, weil die Beweislage nicht klar ist, aber man sieht zum Beispiel innerhalb beiden Großparteien, also vor der Ankunft des VDU, später FPÖ, da sieht man, dass auch in beiden Großparteien,
also SPÖ der Wind und ÖVP,
der Wind in eine immer antislowenische Richtung weht. Als dann die minder belasteten NSler ihre Wahl wieder zur Wahl zugelassen sind, Mai 1948, ist es dann immer intensiver geworden. Ich habe zum Beispiel aus Juli 1948 von einem Vorstoß der Kärntner ÖVP Information bei Bundeskanzler Figel, der natürlich auch der ÖVP angehörte. Die Kärntner ÖVP wollte für die kommenden Wahl einen neuen Vorstoß machen. Und ich zitiere hier, das ist jetzt aus dem Tagebuch von Heinrich Wildner, der am Ballhaus Staatssekretär war, also der ranghöchste Diplomat. Er schreibt, Zitat, Figel erzählt mir voll Entrüstung, der Karisch, das war führende ÖVP-Politiker in Kärnten, der Karisch aus Klagenfurt sei eben bei ihm gewesen und hätte ihm den Beschlussantrag der Kärntner Landesregierung der Partei notifiziert, dass man die slowenischen Aufschriften beseitigen und den Gebrauch der slowenischen Sprache in den Ämtern und Schulen einstellen solle. Also bereits Juli 1948. Das werde die Chancen der Landespartei sehr steigen lassen.
Das heißt, man hat damals schon auf dieses Ressentiment gesetzt und versucht, damit Stimmen zu kriegen bei Wahlen.
Ja, das würde dann zurückgewiesen, vor allem aus außenpolitischen Gründen, Ich zitiere weiter, Fiegel habe das mit den Worten abgelehnt, dass er verrückt geworden sei. Mhm. Unter keine Bedingung könne er drauf eingehen.
Das war noch vor dem Staatsvertrag. Aber sobald der Staatsvertrag unter Dach und Fach war und die Alliierten abgezogen sind, sind ja auch, also ich weiß es nur von Wien, also weil ich mich da ein bisschen historisch besser auskenne, aber da sind doch diese ganzen rechten nationalen Verbände, Burschen von Burschenschaften angefangen, in Kärnten war es natürlich Kärntner Heimatdienst, die sind doch wieder wie die Schwammerln aus dem Boden rausgekommen und haben sich organisiert, ja. Sind aufgetreten.
Ja, es gibt eine Reihe von Gründungen. Die neue Souveränität hat dann auch den Spielraum dieser Vereine erweitert und ihnen neue Möglichkeiten gegeben. Gleichzeitig gab es auch innerhalb der Parteien sowas wie heimliche Netzwerke, die beide Parteien in eine antislowenische Richtung verschoben haben. Mhm. Das ist auch sehr interessant zu sehen in der SPÖ, soweit man das beurteilen kann, ohne das das SPÖ-Archiv zu erforschen. Das sieht man zum Beispiel an der Berichterstattung der SPÖ-Zeitung der Neuen Zeit. Dass gerade in Bezug auf die Schule am Anfang 1945 hat die Zeitung und die SPÖ Kärnten die zweisprachige Schule begrüßt und zelebriert. Und gerade gegen das sogenannte Elternrecht polemisiert. 1949 hat der Landeshauptmann Wedenick, der an sich eine tolerante Figur war, hat und auch teilweise slowenische Herkunft. Wedenick hat im Landtag von dem, Zitat, erfundenen Schulzwang gesprochen. Hm. 10 Jahre später hatte die gleiche Zeitung die Überschrift, als es zum neuen Gesetzentwurf kam, Zwangsunterricht gefallen, ist gefallen.
Das heißt, die solche Begriffe wie zwanghaft, Zwangsunterricht und dann ins Positive gewendet für die deutschnationalen Elternrecht, das waren diese Kampfbegriffe, mit denen man, ich habe dein Buch ja gelesen, die sind dann vor den Schulen gestanden, haben demonstriert, haben die Eltern aufgehust, dass sie ihre Kinder vom Slowenischunterricht abmelden oder dass man dafür kämpft, dass es eine Meldepflicht gibt. Ab wann war es denn so, dass man nicht mehr automatisch Slowenisch gelernt hat als junger Kärntner, sondern dass die Eltern einen extra haben anmelden müssen dafür?
Ja, also zuerst gab es in den Jahren vor 1958 eine Art schleichender Abbau der Schule, in dem einige Schulen de facto aus dem System rausgenommen wurden. Zum Beispiel auch in Völkemarkt, das war ein Zentrum der Oppositionen und der Kampagne gegen die Schule. Es kam dann immer mehr zu Schulstreiks, wo sagen, den Eltern nahegelegt wurden, ihre Kinder von der Schule wegzuhalten, also fernzuhalten. Das kam, also der Druck steigerte sich nach dem Staatsvertrag, so war auch offensichtlich teilweise koordiniert, gesteuert und so weiter. Schließlich hat der Landeshauptmann im September 1958 diesem Druck stattgegeben und erlaubte den Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder vom zweisprachigen Unterricht abzumelden. darauf wurde eine Kampagne so ein das hat eine Kampagne losgetreten in Südkärnten, wo slowenischsprachigen Eltern allen Eltern nahegelegt wurde, zum Teil überredet, zum Teil wirklich eingeschüchtert wurden, ihre Kinder abzumelden. Und da sieht man auch die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, psychologischen Unterschiede und also Gefälle zwischen slowenischsprachigen und deutschsprachigen Kärntnern, indem viele der Eltern in den niedrigeren Positionen in der Landwirtschaft waren, abhängig von ihren Arbeitgebern zum Teil waren es zum Beispiel Forstarbeitern, da gibt es einen sehr eklatanten Fall. Da gibt es einen sehr eklatanten Fall in der einsprachigen Dorfschule im Bärental, wo offensichtlich die Bediensteten von dem Gut vom Haus zu Hause ging, um die Eltern zu bewegen, Anträge zur Befreiung, also zur Abmeldung ihrer Kinder einzubringen. Das ist so ziemlich klar. Und dann zum Beispiel ein anderer Fürst beschaffte nachträglich die notwendige 6 Schilling Stempelmarken, die dann dieser Mann von den Eltern kassierte. Alle Eltern behaupteten gegenüber der Polizei, sie hätten freiwillig unterschrieben.
Die Forstarbeiter.
Also,
ja.
Also da muss man also bei diesem Begriff der Freiheit sehr vorsichtig sein. Und das Ergebnis war, nicht nur in dieser Schule, dass viele Kinder, die eigentlich kein Deutsch konnten oder ganz wenig Deutsch konnten, jetzt denen verboten wurde, oder dem Lehrer verboten wurde, mit denen Slowenisch zu sprechen. Mhm. Das ist auch rein pädagogisch eine ziemlich absurde Situation.
Ja. Das war jener berühmte Sommer, wo zu Beginn der Sommerferien noch 13.000 Schüler quasi zweisprachigen Unterricht hatten.
Etwas 11.000.
Und danach waren es so gut wie überhaupt keine mehr.
Außer vom 11.000 auf zumindest 9000, auf Papier, auf 2000.
Auf 2000.
Also eine radikale Assimilationsschub.
Ja.
Da ist keine Frage. Und was mich interessiert, ist, dass dann danach diese Geschichte ziemlich verschwunden ist. Auch von den Historikerkollegen. Das ist irgendwie auch in Kärnten nicht wirklich wahrgenommen worden. Ich würde das einen Sturm auf die Eltern nennen, der 14 Jahre vor dem viel berühmteren Ortstafelsturm stattgefunden hat und einige Ähnlichkeiten hat.
Du hast in deinem Buch, wo du darüber schreibst, du hast ein Zwischenkapitel und du nennst das, und das finde ich ziemlich treffend, Tumult in Kärnten, Wien dankt ab. Das heißt, Wien hat da zugeschaut. Die Bundesregierung hat sich gedacht, naja, wenn die Kärntner das so machen, dann sollen sie es so haben.
Ja, also es gibt so ein Spektrum von Reaktionen auf diese Vorfälle in Südkärnten. Also die Nachrichten kommen so nach und nach ins Ministerium, also ins Unterrichtsministerium, dann auch in den Ballhausplatz, also ins Außenministerium rein. Nicht, dass die Beamten dort mit dem Deutschnationalismus und mit der Intoleranz, die gezeigt wurde, nicht, dass sie damit sympathisieren, manchmal kritisieren sie, bedauern sie das und so weiter, aber sie greifen nicht ein. Und als es dann vorbei ist, dann akzeptieren sie die neu geschaffenen Situation. Aber es gibt ein paar Beispiele dafür, wo also diese Haltung, man spricht immer von der Atmosphäre in Südkärnten als stickig. Das ist irgendwie ein Adjektiv, der da so vorkommt. Dann schreibt zum Beispiel ein Beamter in Ballhausplatz am 10. Oktober 1958 über die Vorfälle, über die Abmeldungskampagne, Zitat, es lässt sich wohl nicht ganz aus der Welt leugnen, dass eine Beeinflussung der Eltern doch vorliegt. Also das kann man, glaube ich, ziemlich leicht interpretieren. Oder ein Beamter im Unterrichtsministerium reagiert auf die Polizeiberichten über die Vorfälle im Bärental. Zitat, also trotz dieser der Beteuerung der Eltern, dass sie das freiwillig ihr Kinder haben abmelden lassen, sagt der Beamte, so muss es doch als eigentümlich anmuten, dass sämtliche 17 Schüler abgemeldet wurden, obwohl bisher 13 von ihnen bisher als Muttersprache Slowenisch, Slowenisch-Deutsch geführt haben.
Vielleicht sollte man an der Stelle da jetzt darauf hinweisen, diese Volksschule im Bärental, also das Haus selber gibt es ja noch immer, es ist natürlich keine Schule mehr, sie wurde, glaube ich, 64 schon geschlossen. Aber also keine 5 Meter davon entfernt ist der Jörg Haider begraben. Und ich vermute jetzt schon mal stark, dass diese Schule auf einem Terrain liegt, wo die Verwaltung, die Forstverwaltung von Haiders Großonkel, der ja das Bärental damals besaß, also dass das vielleicht im Besitz des Herrn Webhofer gewesen ist. Ich weiß es nicht, das müsste man recherchieren. Aber wenn es so wäre, dann hat sich da wieder mal ein Kreis geschlossen, weil dieser Webhofer, dieser Großonkel von Jörg Haider, der nachher das Bärental vermacht hat, also vererbt hat, geschenkt hat, bevor er gestorben ist, der hatte damals als Italiener, als italienischer Staatsbürger, der in Südtirol lebt, das Bärental, das quasi arisierte Bärental bekommen von einer jüdischen Familie mit der Verpflichtung, dort das Deutschtum hochzuhalten. Also so schließt sich dann wieder ein sehr unsäglicher Kreis.
Ja, also es ist sehr interessant. Das habe ich nicht in meinem Buch natürlich, weil ich mehr oder weniger im Jahre 1960 die detaillierte Forschungen beenden. Aber ich habe neulich, also nach Veröffentlichung des Buches, habe ich im Spiegelarchiv einen Artikel gefunden aus dem Jahr, ich glaube aus 64 oder 65, wo es um die Schließung gerade dieser Volksschule geht. Und da sieht man berichteten Bemerkungen des Fürstes, dass es auch um eine Frage der sozialen Kontrolle oder Disziplinierung geht. Das heißt, der Förster ist gegen die Schließung der Volksschule und er meint, dass die Kinder gar keinen Grund haben, jetzt in die Schule in Feistritz zu reisen. Es wäre viel besser gewesen, wenn sie dort in dieser einen Schule bleiben würden.
Ich möchte jetzt zu einem Ende kommen, aber es ist eine Sache, du hast, sie haben jetzt nicht die Geschichte des slowenischen Gymnasiums, das dann 1958 gegründet wurde und das später übrigens von den Kärntner Heimatverbänden ja auch als ein Gift bezeichnet wurde, von Kärntner slowenischer Seite her allerdings als eine Möglichkeit, das auch Kinder aus slowenischen Familien zu höherer Bildung kommen können und dann an die Universität gehen können und zweisprachig das alles machen können. Also das slowenische Gymnasium war, was sagen einige Slowenienvertreter, war dann nachher wie eine Kaderschmiede für die slowenische Volksgruppe. Ja, ja. Aber ich möchte jetzt noch auf einen Punkt kommen. Zum Ersten, es ist da im Zusammenhang mit diesen 100-Jahr-Feiern auch ein Buch erschienen, das heißt 100 Jahre nichts zu feiern, ist herausgegeben von den slowenischen Studentenverbänden in Graz, Wien und Klagenfurt. Und es sind darin relativ viele erschütternde Berichte aus der Jetztzeit, also von jungen Menschen, die aufs Amt gehen und einen Eintrag in den Pass haben wollen mit dem Ort, aus dem sie stammen, in slowenischer Bezeichnung, oder die ein Formular für eine Amtssprachengeschichte verlangen und die eigentlich samt und sonders abgewiesen und ziemlich schofel behandelt werden. Das heißt, diese ganze Geschichte zieht sich weiter, auch wenn mittlerweile ein paar Ortstafeln stehen. Ja. Und jetzt zur eigentlichen Frage. Es gibt wahrscheinlich in ganz Europa eine Debatte, wie geht man um mit Migration, wie schafft man es, dass Flüchtlinge sich integrieren, dass sie Jobs bekommen, dass sie arbeiten können, dass sie sich in der Gesellschaft, in der sie aus welchen Gründen auch immer gelandet sind, dass sie teilnehmen können an diesen Gesellschaften. Und es fällt aber auf, also mir fällt es auf, dass gerade in Österreich dieses Deutsch, man muss Deutsch können, Deutsch lernen, natürlich muss man es, um eine Arbeit ausüben zu können, aber diese Disziplinierung auch mit den Tests und die Freiheitlichen haben einen Slogan jetzt, nebenbei auch die ÖVP, die Wiener ÖVP, nur wer einen bestimmten, also wer Deutsch kann, der darf überhaupt eine Gemeindewohnung kriegen, und das muss man über einen Test nachweisen. Jetzt, wie siehst du das? Diese Betonung dieses Deutschen, hat das zu tun mit der Geschichte Österreichs und Deutschlands, also mit dem deutschen Nationalismus historisch gesehen in diesen Ländern, glaubst du?
Ja, sicherlich. Es ist keine lineare Geschichte und keine einfache Geschichte. Also, ich wollte sagen, den Kontext einer Gesellschaft, die 8 Jahre nationalsozialistische Herrschaft und Verfolgung erlebt hat. Ich wollte das sagen, als den ersten Kontext verstehen. Dabei muss man bedenken, das ist leicht zu vergessen, dass es eigentlich um die Zweisprachigkeit ging. Das heißt, es war nicht so, dass man durch dieses Schulsystem rein, also nur slowenisch sprechende Bevölkerung erziehen wollte. Im Gegenteil, eine zweisprachige Schule sollte auch eine Art, wenn man will, eine Art zweisprachige Elite im Gymnasium erziehen. Das war gerade das, was vermieden werden sollte, nicht nur von deutschnationaler Seite, übrigens auch von SPÖ-Seite, hat der damalige Vizekanzler Adolf Schirft ganz klar dagegen ausgesprochen. Die deutschnationale Kampagne wollte das unbedingt als eine Wahl zwischen Slowenisch und Deutsch sehen und so eine Entweder-Oder-Frage, Deutsch oder Slowenisch, in dem Wissen, dass in einer solchen Wahl in einer deutschsprachigen Gesellschaft und in einer sehr ungleichen Gesellschaft wie in Südkärnten, dass sozusagen das vielen Eltern zu der Wahl von Deutsch leiten würde. Das ist ganz klar, das wurde auch ganz klar gesehen. Also es gibt so ein, diese ist eigentlich eine Taktik, zu sagen, den Slowenen sollen bekommen, was sie wollen. Das heißt slowenische Schulen, wo die slowenische Sprache. Und es kommt sogar zu einer Diskussion, wo über den zukünftigen Lehrplan, wo von ÖVP-Seite dagegen ausgesprochen wird, dass zu viel Deutsch im Curriculum steht, weil eben das würde sagen, die Slowenität, sogenannte Slowenität der Schule in Frage stellen. Das würde eigentlich die Schule zu attraktiv machen. Also die wollten nicht die Zweisprachigkeit, sie wollten eine klare Wahl zwischen Deutsch und Slowenisch. Da bin ich ein bisschen von Ihrer Frage da abgekommen. Aber ich denke mir, es geht nicht um die Ablehnung der Erlernung des Deutschen oder als sogenannte Staatssprache. Es geht hier um die Anerkennung der Muttersprache von eine wichtige Minderheit und vor allem eine Minderheit, die dann im Nationalsozialismus verfolgt wurde und deren Sprache und Kultur als minderwertig ausgelöscht werden soll. Mhm. Und da ist diese Frage auch mehr als eine rein pädagogische oder schülerische Frage, würde ich sagen. Es wirft Licht auf die Haltung der ganzen Gesellschaft, Provinz, Land Kärnten, aber auch natürlich Österreich und auch international. Da kann ich auch, wenn man will, selbstkritisch anmerken, dass die britische Besatzungsmacht und auch später als Signaturmacht die britische Regierung absolut kein Interesse an dieser Frage gezeigt hat.
Ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen. Dankeschön.
Gern. Vielen Dank.